Manchmal scheint es, als ob die Welt von Chaos, Ungerechtigkeit und verborgenen Zusammenhängen beherrscht wird, als gäbe es einen verschlossenen Plan, den niemand kennt. Die Offenbarung gewährt einen Blick hinter diesen Vorhang, im Zentrum steht nicht eine anonyme Macht, sondern das würdige Löwenlamm auf dem Thron. Wo Menschen nur Fragezeichen sehen, zeigt Gott seinen Sohn als den einzigen, der die Geschichte versteht, leitet und zu einem herrlichen Ziel führt. Das geheime Buch, Gottes Verwaltung, ist kein Rätsel mehr. Johannes schildert, wie er in der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt, ein Buch erblickt, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Die Szene ist schlicht und zugleich überwältigend. Dieses Buch ist kein dekoratives Attribut eines himmlischen Herrschers, sondern Symbol für den gesamten Ratschluss Gottes, seine Verwaltung des Universums, seinen Weg mit Israel, mit der Gemeinde, mit den Nationen, mit der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Innen und außen beschrieben, nichts fehlt, nichts bleibt offen, Gottes Plan ist vollständig ausgedrückt. Und doch ist er verschlossen, versiegelt, unangetastet. Jahrhundertelang haben Menschen geahnt, dass hinter der Geschichte eine Ordnung, ein Sinn stehen muss, Philosophen, Religionen und Ideologien haben um dieses Geheimnis gerungen und sind letztlich am Siegel gescheitert. Gottes Verwaltung ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Im Lauf der Jahrhunderte haben viele weise Menschen ernsthaft versucht herauszufinden, worin das Geheimnis dieses Universums besteht. Weil sie die Offenbarung nicht hatten, sind sie gescheitert. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wird uns Gottes Ökonomie enthüllt. Die Bibel stellt diesen verschlossenen Ratschluss nicht als ein Rätsel dar, das den Menschen verspielt vorenthalten würde, sondern als Schutz, niemand darf leichtfertig in Gottes Regierung eingreifen. Erst als der gekreuzigte und auferstandene Christus vor den Thron tritt, wird deutlich, dass das Buch nicht verschlossen bleiben soll. In Hebräer 10,12 heißt es, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Der, der sich als Lamm geopfert hat und nun als erhöhter Sohn zur Rechten Gottes sitzt, ist derselbe, der die Siegel bricht. Sein Tod hat den neuen Bund rechtskräftig gemacht, seine Auferstehung hat die neue Schöpfung eingeleitet, seine Himmelfahrt hat ihn an den Platz der Verwaltung gebracht. Seitdem ist Gottes Buch nicht mehr ein unzugänglicher Geheimtext, sondern das geöffnete Testament des Erlösers. Wer die Offenbarung liest, steht nicht vor einem esoterischen Endzeitkryptogramm, sondern vor der enthüllten Gedankenwelt Gottes über seine Erlösung und sein Ziel. Wenn der Blick dafür aufgeht, verändert sich der Charakter des letzten Bibelbuches, es ist nicht primär eine Chronik kommender Katastrophen, sondern die Offenlegung einer durch und durch geordneten, von Christus regierten Geschichte. Wir sehen, wie Gott durch Gerichte und Gnadenzeiten hindurch alles auf ein Ziel hin bewegt, eine ewige Wohnstätte, in der er bei den Menschen wohnt, das neue Jerusalem. In Hebräer 1,3 wird Christus beschrieben als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der exakte Abdruck seiner Substanz ist und alle Dinge durch das Wort seiner Kraft stützt und trägt. Genau dieser Christus ist es, der in der Offenbarung die Siegel öffnet. Das bedeutet, der, der uns durch sein Blut erlöst hat, ist derselbe, der die Weltgeschichte trägt und lenkt, sein Kreuz und seine Krone gehören untrennbar zusammen. In einer Welt, in der vieles wie ein undurchschaubares Geflecht aus Zufällen, Mächten und Interessen wirkt, ist die geöffnete Buchrolle eine stille, aber kraftvolle Zusage. Der Ratschluss Gottes ist kein kalter Plan, der über Köpfe hinweg exekutiert wird, sondern der Wille des Vaters, der seinen Sohn gesandt hat, um durch Leiden zur Herrlichkeit zu gelangen. Doch wir sehen Jesus, der wegen seines Todesleidens ein wenig geringer gemacht worden ist als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wer Jesus sieht, beginnt, das Buch in der Hand Gottes zu verstehen. Und wer in der Offenbarung die Linien bis zum neuen Jerusalem verfolgt, entdeckt, dass der Weg Gottes mit der Welt untrennbar mit seinem Weg mit der Gemeinde verbunden ist, er will sich eine Wohnstätte bauen, ein Volk, in dem seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Die geöffnete Buchrolle lädt dazu ein, die eigene Lebensgeschichte nicht isoliert, sondern im Horizont von Gottes großem Bauplan zu sehen. Nicht jedes Kapitel ist hell, nicht jede Seite leicht zu lesen, doch alles steht in der Hand dessen, der sich für immer zur Rechten Gottes gesetzt hat. Wer sich innerlich an diesem Anblick ausrichtet, Gott mit dem Buch, Christus mit den durchbohrten Händen, der Geist, der diesen Ratschluss ins Herz schreibt, findet einen Ruhepunkt mitten in Bewegungen, die sich der eigenen Kontrolle entziehen. So entsteht ein nüchternes Vertrauen, was heute unklar ist, ist nicht ungeschrieben, es gehört in das Buch, dessen Ende bereits feststeht, eine vollendete Wohnstätte Gottes, in der Tränen abgewischt und Wunden verwandelt sind. Das würdige Löwenlamm, Sieger und Erlöser in einer Person. Die Spannung der himmlischen Szene steigert sich, als sich herausstellt, dass niemand würdig ist, das versiegelte Buch zu nehmen. Kein Engel, kein himmlisches Wesen, kein Mensch kann die Siegel brechen. Johannes beginnt zu weinen, weil es so scheint, als bliebe Gottes Ratschluss uneröffnet, als würde die Geschichte ohne erkennbares Ziel weiterlaufen. Dann ertönt die Stimme eines Ältesten, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat überwunden. Der Hinweis greift die Verheißung aus 1. Mose 49 auf, ein junger Löwe ist Juda, vom Raub, mein Sohn, bist du aufgestiegen. Er legt sich nieder, er streckt sich aus wie ein Löwe und wie eine Löwin, wer wird ihn aufreizen? Christus ist dieser Löwe, königlich, furchtlos, überlegen. Als Löwe ist er der Kämpfer, der Satan und alle feindlichen Mächte besiegt, die sich gegen Gottes Plan stellen. Der Engel stellte Christus als den Löwen vor, aber Johannes sah ihn als das Lamm. Als der Löwe ist er der Kämpfer gegen den Feind, als das Lamm ist er unser Erlöser. Er hat gekämpft, um uns zu erlösen, und er hat die Schlacht gegen den Feind gewonnen und die Erlösung für uns vollbracht. Für den Feind ist er ein Löwe, für uns ist er ein Lamm. Doch als Johannes sich umwendet, um den Löwen zu sehen, erblickt er ein Lamm, wie geschlachtet. Die himmlische Offenbarung korrigiert die menschliche Vorstellung von Macht. Der Überwinder, der die Geschichte in die Hand nimmt, tritt nicht als martialischer Herrscher auf, sondern als Opferlamm, das seine Wunden nicht verbirgt. Johannes 1:29 bezeugt, am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Vor Gott ist Christus in einer Person beides, der Löwe, der den Feind entmachtet, und das Lamm, das die Sünde trägt. Seine königliche Würde besteht darin, dass er sich entäußert hat, seine Herrschaft gründet in der freiwilligen Hingabe. Als Wurzel Davids und zugleich als Spross erfüllt Christus die königlichen Verheißungen und geht zugleich über sie hinaus. Jesaja 11:1 beschreibt, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Ises, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und Jeremia 23:5 ergänzt, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Im Licht der Worte Jesu in Matthäus 22 wird deutlich, dass der Sohn Davids zugleich Davids Herr ist. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Christus ist damit nicht nur ein weiterer Herrscher in der Reihe menschlicher Könige, sondern Ursprung und Vollendung des Königtums. Alle Autorität im Himmel und auf Erden ist ihm gegeben. Weil er in seinem Tod sowohl die Sünde getragen als auch die Macht des Bösen gebrochen hat, ist er der Einzige, der das Buch der Geschichte öffnen darf. Am Kreuz ist mehr geschehen als eine individuelle Erlösung, dort wurde das Zentrum der kosmischen Auseinandersetzung verlegt. Der Löwelamm Christus hat als Lamm bezahlt und als Löwe triumphiert. Seine Würde ist keine abstrakte Qualität, sondern das Ergebnis eines vollkommen gehorsamen Lebens, eines gehorsamen Sterbens und einer siegreichen Auferstehung. Darum liegt die Geschichte nicht in der Hand wechselnder Mächte, sondern in der Hand dessen, der ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat und jetzt regiert. Ein junger Löwe ist Juda, vom Raub, mein Sohn, bist du aufgestiegen. Er legt sich nieder, er streckt sich aus wie ein Löwe und wie eine Löwin, wer wird ihn aufreizen? Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Der Anblick des Löwenlammes befreit aus den engen Kategorien menschlicher Stärke und Schwäche. Wo das eigene Leben nur nach äußerer Durchsetzungskraft oder sichtbaren Erfolgen beurteilt wird, entsteht Druck oder Resignation. In der Gemeinschaft mit Christus zeigt sich ein anderes Muster, der Weg der Hingabe ist kein Weg in die Bedeutungslosigkeit, sondern der Raum, in dem Gott seine Königsherrschaft sichtbar macht. Wer sich von diesem Bild prägen lässt, Löwe gegenüber dem Bösen, Lamm in der Liebe, wird innerlich frei, nicht jede Auseinandersetzung mit eigener Härte führen zu müssen und nicht jede Verletzlichkeit als Niederlage zu deuten. Die Gewissheit, dass ein solches Löwenlamm die Siegel der Geschichte öffnet, lässt mutig und zugleich milde leben. Sieben Augen, sieben Hörner, Gottes Bau durch den lebengebenden Geist. Als Johannes das Lamm genauer beschreibt, fallen zwei Details ins Auge, die zunächst befremden mögen: es hat sieben Hörner und sieben Augen. Die Schrift selbst gibt Hinweise, wie diese Bilder zu verstehen sind. Hörner stehen häufig für Kraft, insbesondere im Kampf. In 5. Mose Kapitel 33 Vers 17 heißt es von Josef: er ist herrlich wie sein erstgeborener Stier, und Hörner des Büffels sind seine Hörner. Mit ihnen stößt er die Völker nieder, miteinander die Enden der Erde. Die sieben Hörner des Lammes weisen auf eine vollendete, unangefochtene Macht hin. Christus ist der kämpfende Erlöser, dessen Autorität weder begrenzt noch brüchig ist. Dass ein Lamm Hörner trägt, macht deutlich, dass Gottes Kraft sich gerade in der Gestalt des Erniedrigten zeigt. Das Opfer, das sich hingibt, ist zugleich der Sieger, der durch seine Hingabe alle feindlichen Mächte überwindet. In Vers 6 sagt Johannes, dass das Lamm sieben Hörner hat. Hörner bezeichnen Stärke im Kampf. Christus ist das erlösende Lamm, doch mit kämpfenden Hörnern. Er ist der kämpfende Erlöser, und sein Kampf ist in Gottes Handeln vollständig, wie es durch die Zahl sieben versinnbildlicht wird. Die sieben Augen des Lammes sind noch erklärungsbedürftiger. Johannes erfährt, dass diese sieben die Augen des Herrn, sie schweifen auf der ganzen Erde umher. In Offenbarung 5 werden sie als die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde, beschrieben. Das bedeutet, was wir als Augen sehen, ist die wahrnehmende, prüfende, suchende und wirkende Gegenwart des Geistes. Gottes Blick ist nicht distanziert, er ist ein ausgesandter Geist, der sich einmischt, aufdeckt und gestaltet. Schon im alttestamentlichen Bild des Heiligtums leuchteten sieben Lampen vor dem Vorhang, um Gottes Wohnstätte zu erhellen. Bei Sacharja erscheint ein Stein mit sieben Augen, ein Hinweis darauf, dass dieser durchdringende Blick Gottes mit seinem Bauwerk verbunden ist. Christus, das Lamm mit den sieben Augen, wendet diesen Blick nicht vornehmlich nach außen, um die Welt zu verurteilen, sondern auf sein Volk, damit es zu einem Bau Gottes geformt wird. Wenn der Geist die tiefen Schichten des Herzens erhellt und verborgene Motive ans Licht bringt, kann sich das zunächst bedrohlich anfühlen, als stünde man vor einem unerbittlichen Gericht. Doch im Licht des gesamten biblischen Zeugnisses wird deutlich, dass dieses Sehen eine heilende, verwandelnde Absicht trägt. Der Stein mit den sieben Augen ist kein Mühlstein des Gerichts, sondern ein Baustein, der in Sacharja 4 mit dem Ruf Gnade, Gnade über ihn verbunden ist. Der Blick Christi richtet, indem er ordnet und neu ausrichtet, er verurteilt, indem er das zerstört, was den Bau Gottes hindert, und das stärkt, was seinem Leben entspricht. Die Offenbarung endet nicht mit den brennenden Augen des Lammes, sondern mit der Vision einer Stadt, des neuen Jerusalems. Dort sind Menschen zu lebendigen Steinen geworden, wie Petrus es aufnimmt, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst auch ihr euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus. Derselbe Geist, der heute als siebenfacher, suchender Geist wirkt, formt so Charakter, Denken und Beziehungen, dass etwas entsteht, das Gottes Gegenwart tragen kann. Wo er Sünde aufdeckt, verhärtete Muster in Frage stellt, unversöhnte Bereiche ans Licht bringt, geht es nicht um Bloßstellung, sondern um Platz zu schaffen für göttliches Leben. Er ist herrlich wie sein erstgeborener Stier, und Hörner des Büffels sind seine Hörner. Mit ihnen stößt er die Völker nieder, miteinander die Enden der Erde. Das sind die Zehntausende Ephraims, das die Tausende Manasses. Denn wer hat den Tag kleiner verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubbabels sehen. Diese sieben die Augen des Herrn, sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Das Bild des Lammes mit sieben Hörnern und sieben Augen ermutigt, der geistlichen Arbeit des Geistes im eigenen Inneren zu vertrauen, auch wenn sie unbequem wird. Wo verborgene Motive ans Licht kommen, alte Sicherheiten ins Wanken geraten oder gewohnte Muster in Frage gestellt werden, steht dahinter nicht eine feindliche Kontrolle, sondern der liebevolle, wache Blick Christi, der uns in den Bau Gottes einfügt. Seine vollendete Macht schützt, dass wir auf diesem Weg nicht verloren gehen, seine durchdringende Liebe sorgt dafür, dass nichts Oberflächliches bestehen bleibt. So kann selbst der Prozess des Entlarvens und Reinigens zu einer leisen Hoffnung werden. Hier formt der Geist Gottes ein Leben, das in Ewigkeit Teil des neuen Jerusalems sein wird, einer Wohnstätte, in der das Lamm die einzige, freundliche Lichtquelle ist. Herr Jesus Christus, würdiges Löwenlamm, danke, dass du als siegreicher Löwe den Feind besiegt und als geschlachtetes Lamm unsere Schuld getragen hast. Du hältst die Geschichte in deiner Hand und nichts entgleitet deinem Blick. Lass deine 7 Augen auch unser Leben liebevoll durchleuchten, alles Dunkle ans Licht bringen und uns durch deinen Geist reinigen und verwandeln. Wo wir deine Wege nicht verstehen, stärke in uns das Vertrauen, dass dein geöffneter Ratschluss gut ist und zu deiner ewigen Wohnstätte führt. Erfülle dein Volk mit Anbetung, damit wir schon jetzt als königliche Priester leben und aus deiner Kraft Zeugnis geben. Der Friede und die Hoffnung deines Throns bewahre unsere Herzen, bis wir dich im neuen Jerusalem sehen. Amen.